Sehr verehrte Damen und Herren, das ist jetzt Seminarzeit und das heißt, Sie beginnen mit Fragen oder Beiträgen oder was Sie wollen. Sie können auch Gedichte rezitieren. Alles Mögliche ist möglich. Bitte. Ja.
Ja, eine Frage zur Tiernachahmung. Sie ja. haben das Beispiel von dem Meerjäger Kind gebracht. Meine Frage ist, was veranlasst Kind, wenn zum Beispiel jetzt sich ein Onkel, der Legastheniker ist, in der tiefen Nachahmung genau das nachzuahmen? Was ist die Verbindung, dass ein Kind sowas macht?
Was ist die?
Was ist die Verbindung oder der Auslöser,
Ja, also dieses Warum, das ist eine Frage, warum. Und hier hätte ich schon etwas sagen wollen. Einerseits gibt es ja, ich habe das mehrfach erwähnt und Henning Köhler auch in seinen Büchern erwähnt das, dass nämlich die neueste Kinderpsychologie, die offizielle akademische Mainstream, die ist auf die Idee gekommen, sondern die hat bemerkt, dass Kinder von Anfang an, das heißt von Geburt an, Individualitäten sind. Und sie hat diese Das beruht, diese Aussage oder diese Behauptung beruht auf zwei Arten von Beobachtungen mit 4000 Kindern. Nämlich das eine, dass die Kinder selektiv nachahmen. Ja, also nicht alles, was in der Umgebung ist. Zweitens, dass sie, nennt man Resilienz, Forschung, wenn sie etwas, eine Wirkung hereinlassen, schon selektiv, dann ist, wie sie darauf antworten, ich will nicht sagen reagieren, weil das ist kein menschliches Wort, wie sie darauf antworten, das ist auch jetzt selektiv, das heißt, es muss nicht so sein, wie der Effekt, es kann umgekehrt auch wirken. Mit der ganzen Sache ist etwas verbunden, nämlich die Frage, warum? Weil dieses Nachahmen schon eine kreative Sache ist. Das heißt, bei kreativen Sachen können wir nie fragen, warum. Das ist so alt, wissen Sie, wie alt das ist, diese Auffassung? Das geht zurück in die Vor-Schiller-Zeit. Ein Lehrer von Schiller, er heißt Abel, er hat, ja, wenn Sie mich den Zeitpunkt fragen, da bin ich in Verlegenheit, aber irgendwie in 1776 vielleicht, eine große Rede gehalten, in Stuttgart, nämlich über das Genie. Und in dem ist sonnenklar ausgesprochen, man kann nicht, das ist anfangen, Kreativität ist anfangen. So, wenn Sie mich fragen, warum ahmt das Kind mit dieser tiefen Nachahmung den Legastheniker nach, dann kann ich nur sagen, sicherlich will das Kind nicht die Legasthenie nachahmen, sondern will es nachahmen die Seelenstruktur des Legasthenikers, die ja heute ziemlich, man könnte sagen, schon charakterisiert werden kann durch die vielen Legastheniker, die dann ihre eigene Struktur oder ihre eigene Konstitution beschreiben konnten. Und das ist, dass sie offener sind, ja, und dass sie zum Beispiel bildlich denken, Bilddenken haben und so weiter. Also gewiss will das die tiefe Nachahmung nicht das nachahmen, dass er nicht schreiben und lesen kann, sondern was dazu führt in diesem Fall, und alle, ich würde sagen, es gibt eine Reihe von verschiedenen Begleiterscheinungen der Legasthenie, wo wir sagen, der eine hat Probleme mit dem Sehen, der andere hat Probleme mit dem Hören, der dritte hat Probleme mit dem Gleichgewichtssinn. Ja, das ist, und das wird nachgedacht, nicht die Legasthenie. Denn das Kind weiß noch gar nicht, dass so etwas gibt, die Legasthenie, sondern es wird das Gefäß wird nachgeahmt, in welcher auch die Legasthenie gedeihen kann. Wieder, man kann nicht sagen, warum. Das ist eine der schlimmsten Sachen und ungeheuer verbreitet, auch oft gar nicht bemerkt, dass es so ist, dass Menschen, den Menschen als ein kausales System auffassen. Alles muss seine Gründe haben. Und das ist ein Mensch nicht. Ja? Und nicht nur, weil er unzuverlässig ist, sondern weil ein Mensch in seiner Wesenheit kreativ ist. Ob das jetzt groß herausgestaltet wird, der große Maler oder Dichter oder was alles, im Kleinen ist jeder Mensch kreativ und das hat keinen Grund. Das hat Konditionen, was heißt das?
Bedingungen.
Ja, Bedingungen, aber nicht Gründe. Und das ist auch so mit allen diesen Fragen. Warum? Man kann nicht wissen. Also, Köhler erzählte, er hat aus die ganze Familie hat Schwäbisch gesprochen. Ja? Der hat einen Onkel nachgeahmt, der irgendwie aus Hamburg oder Hannover Hochdeutsch gesprochen hat, und er hat nie Schwäbisch gesprochen. Jetzt kann man fragen, ja und warum? Ja, das ist keine Antwort. Auch nicht Zufall. Ja, weil man wählt schon, nur ist das ebenso ein überbewusstes Wählen, wie die wichtigsten Sachen in unserem Leben eben sind.
Ja, was passiert, bevor man überhaupt Gedankliches fassen kann? Ist es möglich, dass der Angesprochene schon das wahrnimmt, was irgendwie so
ja, ja, ja.
Das ist es.
Ja, ich verstehe schon die Frage, weil sie mich auch sehr beschäftigt hat. Also wenn wir jetzt, wir haben hier zwei große Beispiele. Das eine große Beispiel ist, dass das Kind, wenn wir fragen, das war für mich eine absolut entscheidende Frage in meinem Leben, woher weiß das Kind die Bedeutungen der ersten 1000 Wörter und noch der grammatikalischen Formen auch? Es wird ja nie etwas erklärt. Die Antwort ist, das Kind fühlt, was Mutter sagen will. Ist das verständlich?
Ja.
Ja, das ist der, wenn global gesagt, kann man das so ausdrücken. Das Kind fühlt, was Mutter sagen will. Wenn es jetzt erklingt, dann können die erklungenen Zeichen durch dieses Fühlen, was gesagt werden wollte, zusammengehalten werden. Und jetzt weiß das Kind, was heißt ja. Das erklärt man doch nicht dem Kind. Ja und nein. Also ich sage nur ganz einfache Dinge jetzt. Und jetzt ist die Frage, und was ist in der Mutter, was das Kind fühlt? Ist das verständlich? Es ist ja noch nicht formuliert. Ich habe das irgendwann heute schon gesagt. Also eine Aussage beginnt im Willen und dann kommt es im Fühlen. Und es ist im Fühlen. Es ist im Fühlen, was das Kind versteht. Und wie war jetzt Ihre Frage? War etwas anders? Sagen Sie mir noch einmal Ihre Frage.
Was passiert, bevor man überhaupt einen Gedanken fasst?
Ja, das passiert. Was das Kind versteht.
Weil mir fällt es auf, dass Kinder oft reagieren auf etwas, das man noch gar nicht gesagt hat.
Ja, das ist es eben. Das ist es, wie sie überhaupt die Bedeutungen der Wörter oder auch Grammatik zum Beispiel. Wer weiß das Kind, was heißt Genitiv? Das Wort kommt gar nicht vor, aber es kann ungefähr gut umgehen mit der verflixtesten Grammatik. Ja, also kein Problem. Aber auch das ist nicht so unverständlich, weil wenn man eine Fremdsprache lernt als Erwachsener, ja, dann meistens lernt man die Grammatik, also bewusst, und sinkt die Grammatik nicht in das Fühlen, da kann man nicht fließend sprechen, die Fremdsprache. Abgesehen von den Fällen, wo einer auch als Erwachsener ohne Grammatik die Sprache erlernt, wie ein Kind, also ohne bewusst die Grammatik zu haben. Das Kind weiß ja nicht, dass sowas existiert wie Grammatik. Es trifft dieses teuflische Zeug, Grammatik, das Überraschung in der Schule, ja, dass es sowas gibt für die Muttersprache. Wir sprechen die Muttersprache ganz sicher nicht nach unseren grammatikalischen Kenntnissen.
Es ist ja auch so, ich muss vielleicht sagen, ich bin also derjenige, der morgen dran ist.
Das ist Per.
Ich denke, zum Beispiel denken wir ja oft umgekehrt und glauben, ich bin Musiker, also seit langem. Und man glaubt, wir zum Beispiel komponieren nach Gesetzen. Das ist aber nicht wahr.
Natürlich.
Das ist überhaupt nicht wahr, sondern alle Kompositions- oder Tongesetze, die wir kennen, die sind hinterher gemacht. Die sind gemacht aufgrund von Dingen, die Menschen, die es konnten und wollten, gemacht haben.
Klar.
Und wo wirklich solche Gesetzessachen geschrieben sind und da Regeln aufgeführt, da geht es um Regeln, nach denen Musik gemacht wird, die langsam abklingt und nicht mehr bedeutungsvoll ist. Also es gibt keine großen Werke der Musik oder der Kunst, die nach festgelegten Regeln gemacht worden sind. Sondern es geht umgekehrt vor sich. Die Regeln stammen aus bedeutenden Werken.
Ich höre das heute zum ersten Mal, was Sie sagen, dass das nach Gesetzen gemacht wird.
Mhm, gut.
Das stellt man sich gar nicht vor.
Ja, aber also so das, was du jetzt gesagt hast, das steht fast Wort für Wort in dieser erwähnten Rede von Abel. Ja, das. Und natürlich wird auch die Grammatik so gemacht. Nicht, dass jemand erst die Grammatik macht und dann spricht man nach der Grammatik, sondern man beobachtet, wie die deutschen Menschen sprechen. Ja, und das schreiben geschickte Leute auf und das ist die Grammatik. Fertig. Also nicht, dass das eine normierende Sache wäre, also so musst du Deutsch sprechen. Kein deutsches Kind lernt erst die Grammatik und wir sprechen sollten. Selbstverständlich nicht. Also das ist immer nachträglich. Und auch die Logik übrigens, ja, die Logik als Wissenschaft, als Bücher, die entsteht nicht von, nicht irgendwo, und dann lernt der Mensch logisch denken, sondern man beobachtet, wie denkt der Mensch im Allgemeinen, und dann schreibt man das auf, und das ist die Logik.
Das Komische ist, jeder von uns, wie Sie auch, meinen ja selbstverständlich, dass es so ist, wie wir eben sagen. Aber trotzdem herrscht die Idee, dass die Grammatik eine Art Sprachgesetzmäßigkeiten darstellt. Oder dass die Kompositionsgesetze, Ton-, Klanggesetze, sei eine Art Urbild oder ein Gesetz, hintergründiges Gesetz. Und da steckt doch die Lustigkeit, dass wir, obwohl wir es wissen, dass es umgekehrt ist, glauben wir, dass es andersrum geschieht.
Mich beschäftigen die autistischen Kinder. Und da sagten Sie, die sind einerseits zu offen, sie können Gedanken und Gefühle unvermittelt wahrnehmen, und andererseits haben sie für Körperbewegungen unbewusste nicht diese tiefe Nachahmung. Gibt es da einen Zusammenhang? Also könnte man denken, dass das eine vom anderen abhängt, oder wie?
Ja, ich kann Ihnen nur sagen, was ich im Moment weiß. Ja. Und das sage ich deswegen so, weil ich hoffe, dass ich, sagen wir, bei der nächsten Zusammenkunft mehr wissen werde darüber. Also, wir wollten ja sehr viel über Bewegung sprechen, und man kann sich die Frage stellen, einige Bewegungen sind uns bewusst. Ja? Wir nennen das gewöhnlicherweise diese, was es bewusst macht, den Eigenbewegungssinn. Ja, das heißt, ich weiß auch dann, was meine Hände machen jetzt, wo ich nicht hinschaue. Ich weiß haargenau. Und dass ich das weiß, das ist auch die einzige Möglichkeit, dass ich das tun kann. Weil ich fühle, was meine Hände machen, und dieses Fühlen, heißt Eigenbewegungssinn, ist absolut streng mit dem Mich-Fühlen, mit der Autoperzeption verbunden. Wo diese Autoperzeption nicht so ist, wie wir es pflegen zu haben, oder wie wir es normal nennen, schwächer ist. Oder da gibt es ja ungeheure Variationen, dass manchmal ist es ganz da und manchmal geht es weg bei Autisten. Auch Körperteile sind auf einmal sozusagen selbstständig. Das heißt, nicht ich bewege sie, sondern sie tun etwas, zappeln oder Autist dann schreibt, ich schaue das nur an mit Bewunderung, was meine Hand tut oder was mein Arm tut, dann kehrt dieses Empfinden zurück und dann kann er es normal bewegen. Und jetzt ist die Frage, die Grundfrage, deshalb bin ich so ja versessen auf die Sprachorganbewegung, weil wir das nicht spüren. Ja, wir wissen nicht. Und ich habe das ja oft erzählt, das geschieht, wir haben jetzt verschiedene Namen, wir können sagen, das geschieht mit dem sanften Willen. Deshalb fühlen wir das nicht, was da in den Sprachorganen geschieht. Wie auch ein Musiker, der schon gut spielen kann, der fühlt nicht, was die Finger tun, und ebenso wie beim Sprechen das Bewusstsein oder die Aufmerksamkeit nicht bei den Sprachorganen ist, sondern Inhalt der Rede, so ist bei dem Musiker das Bewusstsein bei der Musik und nicht, was die Finger tun. Und wenn ein Pianist im Konzert plötzlich auf die Idee kommt, was tut jetzt mein vierter Finger, Katastrophe. Ja, das ist aus. Das ist aus mit dem Musizieren im Augenblick. Und das heißt, es gibt noch viele Fälle. Ich habe da eine ganze Liste, wo wir diese Art von Willen benutzen. Und ich habe darüber auch gesprochen. Ich finde immer neue solche Fälle. Also, jede kommunikative Gebärde ist so, dass wir nicht fühlen, was der Körper macht. Zum Beispiel beim Lächeln. Wenn Sie absichtlich lächeln wollen, versuchen Sie mal das. Mit einem Grinsen höchstens, ja, also im besten Fall. Aber wir haben keine blasse Ahnung, was hier passiert. Ebenso mit kommunikativen Gebärden, also wenn ich jetzt mit Hand und Fuß spreche, ich habe keine Ahnung, wie ich das mache. Man muss mir das zeigen. Das heißt, in Amerika habe ich zwei Freunde, die mich nachahmen können. Ja? Und bei dem lustigen Abend, wie ein Seminar in der dort endet, der Schlager ist, dass diese zwei mich nachahmen. Und manchmal so, dass es gibt zwei Kühle, wenn sie miteinander sprechen. Und dann lerne ich kennen, was für Gebärden ich mache. Ja, weil ich das gar nicht bemerke. Und ich plane nicht diese Gebärden. Das ist zum Beispiel alles, was kommunikativ ist, wo der Körper kommunikativ benutzt wird, wie in allen Künsten auch, ja, da sagen wir etwas mit dem Körper, da ist dieser sanfte Wille zuständig. Und wehe, wenn das anders geschieht, dann ist die Kunst aus.
Das kann man sehr lustig sofort, man kann es so machen. Wenn ihr mir nachmacht, das ist sehr spannend, was der Unterschied ist. Ihr macht alle, wie ich mache. Ob es geht oder nicht, aber immerhin. Ne? Dieser kleine Unterschied bloß. Wie macht man, wenn man das nachmacht oder das? Und wie macht man, wenn ich das mache? Nee? Ist das sofort?
Ja, klar, ne? Ja. Also das ist sanfter Wille. Und ich weiß nicht, ob ich das hier einmal gezeigt habe, dass ich den stärksten Mann mit meinem kleinen Finger wegschieben kann, wenn ich den sanften Willen anwende, weil man weiß heute, dass alle japanische und chinesische Kampfkünste eben darin bestehen, dass man den sanften Willen lässt. Der ist nämlich auch körperlich viel effektiver. Ich habe noch nie diese Wette verloren. Ja. Manchmal, jetzt ist er nicht hier, ich habe das von Dr. Fulbert gelernt, Kyutsu, und wir haben manchmal den Spaß gemacht, dass drei große Männer hintereinander einander halten und ich von vorne mit einem Finger schiebe und die fliegen weg. Also das ist, so stark bin ich. Ich bin gar nicht so stark, meine Muskeln sind total locker, wenn ich das mache. Ja. Aber ich mache eine zeigende Gebärde. Ja? Also mich zeigen würde so. Sie sind dazwischen. Ja, ich zeige auf den Flügel, Sie sind dazwischen, da müssen Sie weg. Also da gibt es Reihen von solchen Gebärden. Und es ist auch ebenso, jetzt komme ich zu den anderen Benennungen. Die andere Benennung für diesen sanften Willen ist, dass man da den Körper oder Körperteile, ja, wie von außen bewegt, nicht von innen. Wenn ich meine Hand oder meinen Arm, sagen wir, wenn ich turne, ja, ich hebe Gewichte, dann fühle ich das von innen. Es geht von innen. Wenn ich spreche, das fühle ich nicht. Wenn ich Klavier spiele, fühle ich es nicht. Das mache ich von außen. Und jetzt kommt das Interessante, bei diesen Kindern, bei den autistischen Kindern, kann man sehr oft beobachten, besonders die Großmotorik, also springen, tanzen, laufen, klettern, das geht wie von selbst. Die sind schneller als ich habe ein 6-jähriges Mädchen gesehen, die lief so schnell, dass 14-Jährige sie nicht fangen konnten. Ja? Das war ihre Lustigkeit. Sie hat die Jause von einem 14-Jährigen geklaut und ist weggelaufen. Und die wollten es fangen, die konnten es nie fangen. Das wollte sie gerade, dass man mit ihr spielt. Und das war ihr Trick. Ja? Also, und auch klettern. Also die klettern hinauf blitzschnell und die Erwachsenen zittern unten mit herunterfahren, fahren nie herunter. Ja? Und das ist von außen. Und tanzen, ja, also jetzt nicht Tango, sondern Ballett, ja, also Kunst, tanzen, geht alles von außen. Sehr viele Sportarten gehen nur so, also wie von außen. So dass hier wir besonders bei schwer Autisten, solange sie sich bewegen. Das ist ein trauriger Satz jetzt gewesen, weil wenn sie in einer Umgebung sind, die überhaupt nicht versteht, mit wem sie zu tun hat, dann verkriechen sie sich in sich und dann bewegen sie sich nicht mehr. Ja. Wenn sie aber in einer Umgebung sind, wo sie sich noch bewegen, dann können sie sich sehr gut bewegen. Ganz besonders die Großmotorik. Und das, ich glaube, das hängt damit zusammen, dass bei uns normalen, Anführungszeichen, die einzige solche Tätigkeit, wo wir die Leiblichkeit benutzen, als Ausdrucksmittel, ja, wenn wir sprechen, wenn wir gucken, wir können ja mit dem Blick auch sehr viel ausdrücken. Im Ungarischen sagt man, kann mit dem Blick töten. Sagt man das bei euch?
Ja,
ja auch gut, international. Und auch kann man streicheln mit dem Blick. Ja, das ist alles von außen bewegt. Und das Zentrum sind die Sprachorgane, und zwar deswegen, das ist eine nicht ganz neue Erkenntnis, aber vielleicht ist das für Sie neu, dass nämlich ursprünglich der ganze menschliche Körper eigentlich ein Ausdrucksorgan war. Ja. Es war nicht dazu da, dass es isst und verdaut und das alles noch packt, sondern es war Ausdrucksorgan. Davon ist die Kehle, also die Sprachorgane geblieben und das, was wir so mit Hand und Fuß sprechen. Aber ursprünglich war das als Ausdrucksmittel gemeint, wo nämlich die unmittelbare und unvermittelte, sprich stumme Kommunikation verloren gegangen ist. Das ist auch bei den Kindern, geht das auch verloren, bei den normalen Kindern. Bei den nicht normalen bleibt das. Also das heißt, eigentlich waren wir alle einmal Sprachwerkzeug oder Sprachorgan. Auch was wir mit dem, alles was wir mit dem Körper gemacht haben. Darüber muss ich dann einmal noch sprechen, weil das ist jetzt ein menschheitliches Problem, dass es nicht so ist und dass durch die Leiblichkeit, die wir sind oder haben, wir haben eben diese Leiblichkeit nicht als Sprachorgan verwendet wird, sondern als etwas ganz anderes. Und das war einst in Urzeiten nicht so. Denn einst, ich sage das jetzt kurz, einst war der ganze Tag Ritual. Alles, was der Mensch gemacht hat, das Essen, das Verdauen, das Liebesleben, war Ritual. Ja, das heißt kommunikativ, sinnvoll. Sinnvoll und kommunikativ, das ist gleich. Verstehen Sie? Sagen, nicht für die Menschen, aber für die Göttlichkeit. Sagen. Und deswegen war damals nur der sanfte Wille gebraucht. Auch das Arbeiten, was wir Arbeiten nennen, das ist für uns das Prototyp des harten Willens. Ja. Wo wir uns verspannen, wo wir mit Muskeln arbeiten, wo wir gestresst sind, ist eine schöne Erfindung, diese Sache. Ja. Man kann nur mit dem harten Willen gestresst sein. Man kann nicht in der Kunst gestresst sein. Ja. Das ist unmöglich. Also das ist immer, Stress heißt, ich arbeite mit dem harten Willen. Das ist für diese neuartigen Kinder Krankheit. Absolute Krankheit. Für uns auch, nur wir nennen diese Krankheit Stress. Und damit ist die Sache erledigt. Ja? Wir sind gestresst. Ha, es gibt Stressoren. Ja? Ein Ausdruck. Es gibt Tensoren in der Mathematik oder anderes, so gibt es Stressoren. Das heißt, wir sind krank. Ja, einfach, ich würde das übersetzen. Und diese Krankheit hat einen Namen bekommen. Natürlich war das ein Ungar, der das erfunden hat. Also, wenn ich sage das deswegen, weil mit diesen Kindern ist das ganz gefährlich. Die sind dazu da, also diese offenen Kinder, also von Sternkinder bis zu Autisten, die ganze Palette, ja. ADS und ADHD und legasthenisch und Dyskalkulie und alle diese verschiedenen Sorten, wo natürlich die Einteilung völlig willkürlich ist. Also man kann nicht sagen, also bis dahin ist Sternkind und von da ist ADS und von da ist das alles Quatsch. Natürlich ist vermischt, ja, es gibt keine reinen Typen. Aber alle diese Kinder sind eigentlich dann gesund, wenn sie nur den sanften Willen anwenden. Und in dem Augenblick, wo sie gezwungen sind, den sanften Willen zu arbeiten, da kommen viel mehr Krankheiten zum Vorschein, wie bei uns Normalen, die wir ja auch gestresst sind, aber das zählen wir noch zur Normalität, bezeichnenderweise. Diese Kinder bekommen Gastritis und alle möglichen Krankheiten einfach dadurch, dass sie den ihnen absolut nicht passenden harten Willen anwenden. Dürften sie nie machen. Werden nie geheilt. Ein großer Teil der Allergien. Bitte, wir bekommen Allergien von alles heute. Ja, und Ich meine jetzt die Extremfälle, wo jemand nur biodynamische Speisen isst und doch vom Mehl allergisch wird und von der Milch allergisch wird. Ja, wie ist denn das? Ja, da ist kein Gift drin. Dann sagen wir ja, die Gifte. Gut, ein großer Teil Gifte. Wir werden allergisch, weil wir, was weiß ich, Benzinderivate einatmen und auch essen und trinken. Alles Mögliche. Aber es gibt diese Kinder, die können allergisch werden von allem, was das Gesundeste ist. Weil sie dadurch, dass sie mit dem harten Willen arbeiten, die verschiedensten kleinen, größeren Entzündungen im ganzen, Nahrungskanal, ist das richtig?
Verdauungstrakt.
Wie?
Verdauungstrakt.
Verdauungstrakt bekommen. Von Gastritis bis alles Mögliche. Und das kann dann sich weiter verbreiten. Ja, und das ist, und ich bin auch überzeugt, aber das wage ich nur in dieser, ausgewählten Gesellschaft sagen, dass auch viele Menschen auch durch die Gifte nicht allergisch wären, würde da noch nicht etwas hineinspielen. Also gewöhnlicherweise nennt man das Psychosomatik oder sowas. Oder Neuroimmunologie. Das ist ja auch eine fantastische neue Wissenschaft. Also unser Nervensystem, unser Immunsystem beeinflusst. Und wie? Ja, wieso? Und war das früher nicht? Ich sage, ja, früher war es auch, aber nicht so oft. Es waren auch immer Sternkinder auf der Welt. Ja, also das ist ganz eindeutig. Man kann Biografien lesen und da sieht man, aber nicht so viele. Und es waren immer hyperaktive Kinder auf der Welt, aber nicht so viele. Ja, die Zahl ist ungeheuer sprechend und gewachsen. Auch die Allergien.
Aber es kommt ja hinzu, was immer gar nicht untersucht wird, dass die Luft und das Wasser, das die Lebensmittel Leute benutzen, das ist ja nun nicht sauber. Nee.
Das ist eine ganz andere Frage, da möchte ich mich nicht hineinbegeben, aber ich weiß nicht, kann sein, durchaus. Also die Luft zu reinigen für den Anbau von Pflanzen, das ist schon wirklich ziemlich kompliziert. Ich kann mir das vorstellen, ich bin ja Chemiker, also ich könnte mir gut vorstellen, wie man das macht, aber man macht es wirklich nicht. Hast du ganz recht. Ja, also Bewegung, unser Ausgangspunkt war Bewegung, ja, also und Ihre Frage. Und mit die Bewegungen, wenn wir nicht von außen bewegen, Weiblichkeit, wie beim Sprechen. Man kann sagen, deshalb empfinden wir nicht, was wir tun in der Kehle. Und deshalb empfinden wir nicht alles, wo wir etwas bewegen und nicht empfinden. Ja, wo alle Körpersinne, ja, alle die körperlichen Sinne, Bewegungssinn, Tastsinn, Lebenssinn, Gleichgewicht, Sinn, was noch? Wärmesinn, würde ich auch hier erzählen. Und was bei den 12 Sinnen fehlt, das ist der lokalisierte Schmerzsinn. Also, dass ich empfinde, dass mein Knie wehtut. Das hat mit dem Lebenssinn nichts zu tun. Ich kann mich sehr wohl fühlen, so ganzheitlich, so ganz kräftig und unternehmungslustig. Und dabei kann ich eine Wunde haben und diese Wunde als Schmerz fühlen. Sind nicht dieselben, nicht derselbe Sinn. Der Lebenssinn gibt ein globales Bild. Fühle ich mich schlapp oder das ist der Gegenteil? Ja, gut aufgelebt. Ja, alles in Ordnung. So, dabei kann ich Schmerz empfinden, lokalisierten Schmerz. Woher ich das weiß, dass es fehlt, das ist wieder die Autisten. Nämlich bei denen, wenn sie nicht, wir sagen das für diesen Ausdruck auch, wenn sie nicht so im Leib sind, dann fehlt zum Beispiel der Schmerz, der lokalisierte Schmerz. Sie fühlen keinen Schmerz, auch wenn sie verwundet sind. Ja? Und das ist das Zeichen, dass die globale Leibesempfindung, ich nenne manchmal das Mich-Empfinden, das ist geschwächt und fehlt. Dann ist, jetzt kann man die Variationen ablesen, kann der Gleichgewichtssinn schwach sein, kann der Tastsinn, besonders bei den Autisten kompliziert wie der Tastsinn ist, können wir einmal besprechen. Dann kann der Lebenssinn schwach sein, fast immer der Eigenbewegungssinn und der Wärmesinn. Die fühlen nicht Wärme und Kälte. Die gehen hinaus, minus 30 Grad in einem Hemd, frieren nicht. Das heißt Wärmesinn. Deshalb zähle ich das zum Körper, basale Sinne. Ja.
Aber Sie haben jetzt vorhin gesagt, dass man die Bewegung eben von außen macht. Aber so Schmerzempfinden, das empfindet man ja von innen, da muss man ja irgendwie drin sein.
Natürlich.
Und es gibt ja auch Bewegungen, die man könnte man von innen spüren, nicht?
Noch einmal, was wir mit den harten Willen tun, das fühlen wir von innen. Das machen wir von innen.
Auch Bewegungen.
Auch Bewegungen, natürlich. Also wenn ich jetzt, meine Lieblingsarbeit ist Mähen mit der Sense. Ja, das fühle ich, das mache ich von innen. Ja, weil ich muss auch dabei sein, ich kann nicht sehr mich mit höheren Mathematik dabei befassen, sonst mache ich zumindest die Sense kaputt. Ja, das ist ganz schlimm, wenn die Sense kaputt geht. Also das. Oder ich sense meine Füße weg oder etwas. Ja, also da muss ich dabei, das fühle ich von innen. Ja, ganz eindeutig. Oder wenn ich Holz hacke. Oder Säge. Ich sage jetzt solche landwirtschaftliche Tätigkeiten, aber ebenso ist es mit anderen Sachen. Also wenn ich etwas anderes arbeite mit der Leiblichkeit, das ist meistens mit dem harten Willen. Ich sage meistens, weil diese Menschheit oder die Führung der Menschheit oder die Pädagogik der Menschheit, die hat Humor. Und zwar zeigt sich das darin, dass die härteste körperliche Arbeit besänftigt sein kann, wenn man dazu Musik macht oder singt.
Ja.
Oder rhythmisch. Oder rhythmisch, es rhythmisch macht. Auf einmal wirst du nicht müde. Ja? Das ist Humor. Ja? Also du hast einmal die harte körperliche Arbeit, aber du singst noch dazu. Und damit wird der Atem nicht weniger, nicht mehr verbraucht, wird weniger verbraucht als ohne Singen. Hin verbrannt. Und trotzdem ist das so. Man hat gesungen an den Galeeren, ja. Als ich schon so ein Ruder berührt oder aufgehoben, schon damit man das aus dem Wasser hebt, ist es schon schwer. Dazu hat man noch gesungen. Jeder Rationalist würde Kopfschütteln. So was Blödes. Wir singen noch dazu. Ja, dann geht es aber viel leichter, ja, weil man dann schon mit dem sanften Willen das ein bisschen berührt. Dann wirst du nicht müde.
Wie lernen wir den sanften Willen zu gebrauchen?
Noch einmal.
Wie lernen wir den sanften Willen zu gebrauchen?
Ja, das ist auch eine humoristische Frage. Also, wissen Sie warum? Weil das Kind, ja, wir waren einmal Kinder. Fast alle, die hier sitzen. Und das Allererste, das Natürlichste, der natürlichste Wille ist eben das. Ja, der sanfte Wille. Wir haben verlernt, den sanften Willen zu betätigen. Und wie wir das zurücklernen, das kann ich Ihnen auch sagen. Ich meine jetzt nur den körperlichen Willen, weil die geistigen Tätigkeiten, die gehen sowieso nur mit dem sanften Willen. Sie können den harten Willen nicht einsetzen, wenn Sie denken wollen. Ja, versuchen Sie mal, denk! Na, denken Sie doch! Strengen Sie sich an, womöglich. Ja, das ist wieder pädagogisch. Ja. Ich will nicht wegkommen von Ihrem Thema, aber wissen Sie, lernen kann man auch nur mit dem sanften Willen. Das wissen wenige Lehrer. Ja, sonst und dazu gehört, ja, unterrichten kann man auch nur mit dem sanften Willen. Jetzt denken Sie, ein Lehrer kommt gestresst in die Klasse, ja, und dann soll man lernen und er soll unterrichten. Total verkehrt, das Ganze. So verkehrt ist unser ganzes Leben. Wir haben verlernt, den sanften Willen zu gebrauchen. Es ist die Frage, und wie jetzt zurück? Nun, es gibt Bewegungsarten wie Tai Chi oder Qigong oder Bodmer. Gymnastik, wenn es gut gemacht wird, und alle Künste. Sag mal noch etwas, du bist der Fachmann. Was noch?
Ja, beim bloßen Singen.
Naja, Kunst. Ja, beim Singen. Ja. Nämlich
obwohl, das kann man natürlich auch. Alles kann man falsch machen.
Das kann man, ja, das ist ein goldenes Wort. Alles kann man falsch machen. Ja, das ist das Eigentümliche. Und sogar, es geht noch weiter, alles kann man vielfach falsch machen, nur gibt es eine einzige Art, wie man es richtig macht. Das ist fantastisch. Alles gegen uns. Also, das...
Wie?
Ja, das Wie ist das war jetzt allgemein gesagt, also wie man richtig singt, das kannst du vielleicht besser erklären. Jedenfalls hier nicht verspannt. Also Sie spüren das sofort, wenn jemand, kann auch ein Opernsänger sein, der unrichtig singt. Im Augenblick ahmt man das sofort nach. Die Empfindlicheren fühlen den Schmerz. Die Nicht-Empfindlicheren fühlen nur, dass etwas nicht stimmt. in der ganzen Sache. Ja, also ich, deshalb, das ist jetzt privat gesagt, deshalb ertrage ich nur sehr wenige Sänger. Ja, weil ich das sofort höre, wenn jemand so, auch wenn er so immer ich singt. Verstehen Sie das? Dann singt immer ich. Was der Text auch ist, egal. Die Melodie ist auch egal. Ich. Ja. Frauen und Männer, alle. Also, noch einmal zurück zu dieser Frage. Die wirkliche Frage ist, wie bringt man die Kinder oder wie bewahrt man die Kinder davor, dass sie verlernen, den sanften Willen auszuüben? Und da gibt es jetzt eine Antwort. Eine Antwort, ich weiß keine andere, aber vielleicht weiß jemand eine andere Antwort auch. Es gibt, dass wir selber immer den sanften Willen anwenden. Denn das wird das Kind nachahmen. Wenn wir mit dem harten Willen etwas tun, ahmt das Kind wahrscheinlich auch das nach aus. Nicht immer, nicht. Aber es gibt Situationen, wo es nachahmen muss. Also wenn es dauernd frustriert wird, zum Beispiel, dann baut sich das Kind so eine Schutzhülle auf. Und das heißt, das Kind lernt ontologisch zu lügen. Verstehen Sie das? Das heißt, es lügt nicht mit den Worten, es lügt mit dem ganzen Leben. Mit allem Verhalten. Ja, weil es den Eltern oder den Pädagogen, wie sagt man, genug tun will. Das meine ich ontologische Lüge. Ist das verständlich? Ontologisch heißt Seins. Seinslüge. Nicht Wortlüge, sondern das ganze Benehmen wird unwahr. Und in dem Augenblick ist der harte Wille da. Und das meine ich, das kann vermieden werden, könnte vermieden werden. Dadurch, dass die, ich sage jetzt Eltern, aber das bezieht sich auf alle Erwachsene, die mit dem Kind zu tun haben, also Pädagogen, Heilpädagogen, Ärzte und so weiter, Sachverständige, Experten, wenn sie nur mit dem sanften Willen arbeiten, ja, das ist ungeheuerlich schwierig für den Erwachsenen. Da haben Sie ganz recht mit Ihrer Frage, wie kann man das zurückmachen. Dann kommt das Kind nicht in die Lage, in die Seinslüge oder in die ontologische Lüge. Und das andere ist natürlich Kunst. Kunst, da ist es doch schwierig, mit dem harten Willen zu arbeiten. Und das ist wieder etwas, das jetzt könnte man da sozusagen eine Öffnung, wie sollte eine Schule sein? Aber darüber wird Herr Morgen sprechen. Ja,
ich werde versuchen.
Ja, das. Ich wollte noch etwas sagen, aber jetzt ist mir weg. Diese ontologische Lüge, wissen Sie, das ist, worin wir alle leben. Bitte jetzt wieder nicht die Anwesenden. Da draußen. Alle. Ja. Dass wir haben eine Ansicht, wie wir sind. Ja, ein Bild. Und dieses Bild macht es unmöglich, dass wir das werden, was wir wirklich sind. Ja. Und das meine ich mit, also bei dem Erwachsenen, mit der ontologische Lüge. Wir haben nicht nur Kram, verstehen Sie, Kram, Gewohnheiten, Attitüden, Angelerntes, Begriffe, Vorurteile. Vorurteile natürlich, die wir nicht bemerken. Die Vorurteile, die wir bemerken, Kleinigkeit, ja, das, davon werden wir ganz leicht los. Aber wie wir gar nicht bemerken, dazu gehören zum Beispiel, sagen wir, ja, ich weiß schon, was ich sagen wollte, bei Pädagogen, dass sie Begriffe lernen, Heilpädagogen, die lernen, ich habe jetzt in heilpädagogische Bücher hereingeschaut. Also, das ist die, auch logopädische Bücher, das ist, wie man das Wesen vermeidet. Also das sind wirklich, wirklich kunstvolle, ja, wie sagt man, Konstruktionen, wie man die wichtigen Fragen, die wichtigen Probleme vermeiden kann. Durch ungeheuer viele Differenzierungen, ja, zum Beispiel. Jede kleine Wink hat einen womöglich lateinischen Namen. Ja, und da kann man jetzt sagen, ja, ist das Kind so oder so? Da kann das Kind eingereiht werden. Was ich sagen wollte, das ist wirklich mehr als Humor, ganz schwarzer Humor. Ja, das ist Folgendes. Wir kämpfen da darum, dass Pädagogen, also Erwachsene im großen Ganzen, Elternpädagogen einmal diese ungewöhnlichen oder abweichende Kinder so anschauen, dass sie wissen, mit dem Mich-Empfinden, ja, mit der Autoperzeption haben sie Probleme. Ja, das. Und wir kämpfen und auch bei Waldorfpädagogen stoße ich an riesigen Widerstand. Das ist alles Quatsch. Die sind einfach bös, diese Kinder. Ja. Die sind schon so bös geboren. Das sagt man nicht, aber man denkt es. Ja. Man hat das Gefühl, diese Kinder sind nur da, damit der Lehrer sich ärgert. Das ist das einzige Inkarnationsziel. Sie wollen den Lehrer ärgern. Ja, und deshalb sitzen sie da in der Klasse und sie sind auch sehr, sehr erfinderisch, wie man das macht. Also da sind sie genial und sie wissen, wie man mit einem Wort zugrunde richtet, was der Lehrer in einem Monat aufgebaut hat. Also, ja. Und wissen Sie, wer das weiß, dass es so ist? Sie werden es nie erraten. Das weiß die Spielzeugindustrie. Eine Pädagogin in Ungarn, mit der ich zusammenarbeite, die hat mir 4 Kataloge von 4 verschiedenen Spielzeugfabriken, oder wie man das sagt, gezeigt. Die sind voll mit solchen, was heißt Device, mit solchen Spielzeugen und Instrumenten, wodurch das Kind dieses Mich-Fühlen erüben kann. Und das wird verkauft. Würde man es nicht kaufen, würde das nicht im Katalog stehen. Also jetzt frage ich mich, woher weiß das die Spielzeugindustrie? Wieso kommen sie auf diese Ideen, solche Sachen zu machen, wodurch das Kind zum Beispiel Gleichgewicht üben kann oder große Bälle, die nicht flach sind, sondern solche, solches. Wie? Noppen. Noppen haben, damit wenn das Kind darauf liegt und sich bewegt, dass es sich selber besser fühlt. Und so weiter und so fort. woher weiß diese verdammte Spielzeugindustrie was? Ich habe es Ihnen nicht gesagt. Ganz sicher, auch Köhler hat es nicht gesagt. Aber Sie wissen es. Ja, und da frage ich mich, was ist denn da los? Die Pädagogen, Heilpädagogen, die ströbeln sich mit Hand und Fuß dagegen, die Spielzeugindustrie verkauft. Ja, also, haben Sie das, ist das nicht, das ist ganz schwarzer Humor. Also das ist Lebenshumor. Ich bin nicht empört, ich freue mich, dass wenigstens die Spielzeugindustrie weiß das. Aber irgendwo stimmt hier etwas ganz gewaltig nicht. Ja, also in dieser Aufstellung, Spielzeugindustrie verkauft solche Sachen, weil sie weiß, woher wissen Sie das? Sie haben ganz sicher meine Bücher nicht gelesen. Ja, auch Köhlers Bücher haben Sie nicht gelesen. Und Sie erzeugen das, verkaufen es. Na. Was sagst du dazu?
Ja, in einem Fall ist es, das kennt ihr ja alle, in einem Fall ist es ja sogar ganz klar, dass das wissend geschieht. Das ist in die Computerspiele, warum es so schwierig ist, interessante Inhalte. Man könnte ja Computerspiele machen, die einen etwas anderen Inhalt haben als nur Mord und Totschlag. Die sind ungeheuerlich gewalttätig, alle.
Ja.
Und ihr wisst ja, woher das kommt, diese Computerspiele. Ich nehme an, das sind alte Kamellen hier für euch, aber das ist ja wissentlich so gemacht. Die sind entstanden in den Trainingslagern von Militärs, wo man also entdeckte, dass die Soldaten unter schwierigen, besonders schreckhaften Umständen gestresst wurden, nicht? Und ihre Aufgaben nicht mehr erfüllen konnten. Und da wurden diese Dinge ausprobiert, also so ähnliche. Einfach die Computerspiele wurden erfunden, damit Soldaten ihren Schreck überwinden, also eigentlich nicht überwinden, lähmen konnten. Sie wurden also lahmgelegt und die Methoden waren sehr gut und sie wurden so trainiert. Und das wurde einfach dann, diese Ideen wurden einfach übergeführt in die Spielzeugindustrie. Und jetzt sitzen Kinder da und trainieren das. Selbe, was man ausprobiert hat an Soldaten, die nicht weniger schießen sollte, weil sie so viel Blut fließen sah. Und ihre Kumpels fliegen die Köpfe weg rings und leer, rings und links und rechts. Und dabei sollte sie nicht aufhören, selber gut zu zielen. Aber sie konnten nicht, sondern die zielten schlecht dann. Also wurden sie trainiert durch solche Spiele. Und das half. Und das setzt man dann rüber in die Spielzeugindustrie. Jetzt üben die Kinder dasselbe. Das ist doch ulkig. Und man weiß es genau. Das ist der Weg gelaufen. Und das ist wirklich sehr schizophren.
Ja, das ist sozusagen ein umgekehrter Fall.
Richtig schlimm.
Ja. Schlimm, aber... Ja. Ich kann nicht sagen, dass diese Spielzeuge schlimm sind, wo die Kinder ihre Weiblichkeit besser fühlen lernen. Die sind nicht schlimm, die sind nur das Skandalöse für mich ist, dass die Spielzeugindustrie weiß und nicht die Pädagogen. Ja, das ist das. Übrigens, also wenn wir schon beim Militär sind, also da gibt es noch einen schönen Fall. Ich habe das wahrscheinlich Ihnen schon erzählt, das ist Ritalin. Weil Ritalin ist ein Amphetamin-Derivat und dieses Derivat bekommen jetzt alle Soldaten vor einer Schlacht. Und dieses Derivat macht, das habe ich mit, ich hoffe, dass er morgen da ist, Herr Dr. Fulbert, mit meinem Freund, Psychiater, haben wir Ritalin genommen, damit wir wissen, wie das wirkt. Ja. Und das wirkt so, dass jedes Gefühl wird unterdrückt. Kein Gefühl, du wirst eiskalt, sehr wach, eiskalt, kein Gefühl, keine Emotion, kein erkennendes Fühlen, nichts. Ja, das haben die amerikanischen Soldaten in Vietnam bekommen Und deshalb konnten sie diese Gräueltaten machen. Worin sie dann später, nach dem Krieg bis heute, sind 80% der Veteranen geisteskrank oder seelisch krank. Aber ja, und das bekommen jetzt die Kinder, und dadurch, dass sie nicht fühlen, diese Kinder haben eine fühlende Aufmerksamkeit. Und das bedeutet, dass sie ihre Aufmerksamkeit im ganzen Raum, Klassenraum, ausgegossen ist. Das heißt, sie können nicht auf den Lehrer, noch so interessanten Lehrer, nur sich konzentrieren, sondern alles, was in der Klasse geschieht, auf einmal ist, das empfinden sie, fühlen sie zugleich, auf einmal. Ja. Verstehen Sie das? Also sie haben ein globales Empfinden für die Klasse und nicht nur für die Klasse, denn die Klassen haben meistens Fenster und dadurch geht diese fühlende Aufmerksamkeit auch hinaus aus der Klasse. Und jetzt bekommen sie Ritalin, wodurch diese ganze fühlende Aufmerksamkeit heruntergedämpft wird, bis zu null. Das weiß ich daher, dass dann auch die Lebenslust weggeht. Ein Kind, das nicht fühlt. Denken Sie sich das einmal, ja? Das keine Freude hat, es fühlt nicht. Ja, was Wunder, dass es vergeht die Lebenslust, und dann die besseren Eltern, ja, die sagen also, wir hören auf mit dem Ritalin, ich will meinen ungehorsamen, unausstehlichen Bengel zurück, der aber lebt und nicht da sitzt ohne Lebenslust und so brav ist. Dazu. Also ungehörig. Das ist auch vom Militär jetzt. Ja? Beim Militär, ich weiß nicht, was früher war, ich glaube, da waren die Ritalin war früher, also nicht, es haben eigentlich ein Aufputschmittel. Ja. Deshalb wundert man sich auch, dass die Kinder dadurch ruhiger werden. Das ist ein großes Wunder. Und dieses Wunder haben wir gelöst. Und dazu hat, wir haben einen Neurologenfreund, er heißt Gerald Hüther, Professor der Neurologie in Göttingen, und mit dem arbeiten wir zusammen. Der hat das total bestätigt als Gehirnforscher, dass Ritalin diese Wirkung hat. Ja? Und das heißt jetzt Kinderpsychiatrie, damit die Kinder mehr in die Wirklichkeit kommen. Diese feste Wirklichkeit, die wir so gut kennen, was sie ist. Ja. Ich weiß nicht, wer das größere Vergehen begeht, die amerikanischen Soldaten in Vietnam oder wir. Wir mit unseren Kindern. Ganz bildlich.
Ich würde mir noch eine persönliche Frage an Sie. Sie hatten vorhin, als Sie den Sprachtest gemacht hatten, von Ihrem ungarischen Wort sind Sie zu diesem Indianerwort gegangen.
Ja.
Jetzt würde mich persönlich interessieren, wo haben Sie diesen Hintergrund von dieser indianischen Geschichte aus dem Jahr 1916 her? Weil es ist ja ein Mord auf eine sehr offensichtliche Weise und die Kinder werden, ich sage, gemordet auf eine sehr subtile Art und Weise. Jetzt wollte ich wissen, war das Absicht, dass Sie auch das Indianerbeispiel mit dieser Sprache gekommen sind, oder war es Zufall?
Sie haben gesagt, nein, ich habe immer mit den ungarischen Worten gearbeitet und es war mir schon langweilig. Deswegen. Und da das eine ausgestorbene Sprache ist, war ich sicher, dass niemand das spricht und trotzdem nachahmen kann. Ja, So. Ja.
Vielleicht zurückzukommen auf den sanften Willen. Ich denke, man muss einmal davon weggehen, oder ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich von Zielsetzungen, die ich selber setze, abkomme und diese nicht einhalten möchte in einem gewissen Rahmen, dass ich da zu meinem sanften Willen für das Kind kommen kann, weil ich da nicht unter Druck stehe und das Kind auch nicht.
Sag das bitte noch einmal, ich habe es nicht verstanden.
Vom sanften Willen ja. Habe ich für mich die Erkenntnis oder die Erfahrung gemacht, dass wenn ich meine Zielsetzungen für das Kind nicht setze, sondern ihm einen weiten Rahmen gebe, dass es diese Zielsetzung erreichen kann.
Ja.
Wie weit der Rahmen ist, denke ich, ist vom Kind abhängig. Und da kann man mit einem sanften Willen arbeiten.
Ja, sicher.
Das wäre vielleicht so. Wenn die Dame da hinten hat gefragt, wie man arbeiten kann oder wie man es erlernen kann. Ich denke, man muss zuerst selbst in sich gehen.
Ja. Jetzt aber vermischen wir etwas. Ja? Nämlich die geistigen Tätigkeiten des Menschen, die gehen nur mit dem sanften Willen. Ja, also man kann nicht mit dem harten Willen denken, zum Beispiel. Auch Probleme lösen kann man nicht mit dem harten Willen. Da muss man schön geduldig warten, bis es kommt. Und bis es kommt, das heißt, wo ich den harten Willen einstelle, den Hahn zudrehe, ja, kein harter Wille, dann kann es kommen. Das ist noch ein kompliziertes. Wir sprachen aber über den sanften Willen im Hinblick auf körperliche Tätigkeit. Und was Sie sagen, das ist nicht körperliche Tätigkeit, sondern das ist sehr ungeheuer wichtig, total richtig, was Sie, also in meinen Augen ist das absolut richtig. Und dazu gehört, dass man, ja, es gibt einen harten Willen im Hinblick auf Kinder, wo es nicht körperlich ist. Und das ist etwas, was ich von Henning, von Köhler gelernt habe. Er sagt das immer, dass man mit dem Kind zusammen ist, ohne Absicht, ohne Absichten zu haben. Verstehen Sie? Das heißt, wenn ich jetzt sage, ja, wir gehen spazieren, weißt du, jetzt gehen wir spazieren. Ja? Aber ich habe schon im Kopf, während des Spazierganges muss ich ihm etwas sagen, also wie er sich verhalten soll oder was er sich abgewöhnen soll. Oder, also etwas, ein Agenda.
Ja. Ein Plan.
Ich habe schon einen Plan, ja, ich habe ein Vorhaben. Das ist sicherlich nicht mit dem sanften Willen getan, ja, sondern das ist Absicht. Und das ist für das Kind ist dieses Zusammensein null. Wenn nicht negativ, weil das Kind fühlt haargenau, ja, Vater geht mit mir jetzt spazieren, was will er denn? Ja, er kennt schon die Situation, jetzt kommt was. Jetzt kommt irgendeine Korrektion oder etwas, gute Ratschläge kommen. Das kann man nicht. Ja, das wäre ein harter Wille.
Für die meisten Typen von Autisten, wo jedenfalls einigermaßen schwerer Autismus vorhanden ist, lösen solche Dinge in der Regel Anfälle aus.
Ja.
Die werden wild. Die fangen an, Kopf gegen die Wand zu schlagen, oder sich die Augen aufzureißen oder die Lippen oder irgend sowas zu machen. Gerade aus dem Grund, weil die sehen zwei widersprüchliche Felder sozusagen ineinander geschoben werden, richtig, die sehen das richtig vor sich im Schauspiel.
Ja.
Und das ist ungeheuer schmerzlich, unerträglich.
Ja. nicht nur Autisten, sondern auch psychiatrische Erkrankte, die spüren das sofort. Und nicht nur das, also ich werde das vielleicht morgen irgendwann sagen oder übermorgen. Wir sind nicht so absolut voneinander bewusstseinsmäßig getrennt, wie wir das vorstellen. Ja. Ein jeder, der ein bisschen empfindlicher ist, weiß haargenau, was in einer gesellschaftlichen Zusammensein die Umgebung denkt, fühlt, will. Haargenau. Es hat eine Atmosphäre. Wir sagen solche Sachen. Atmosphäre. Oder ja.
Wie? Schwingung.
Ja, Schwingung ist ein physikalisches Wort, das würde ich nicht verwenden, aber ich weiß, dass man das verwendet, ja, und diese Sachen. Also, wir haben keine Namen für das, deshalb Energie, das ist ein Lieblingswort im New Age. Ja, Energie. Ja, wenn Sie wüssten, was Energie ist in der Physik, würden Sie es nie gebrauchen. Ja, aber Sie, Gott sei Dank wissen Sie es nicht. Und deshalb können Sie es ruhig gebrauchen. Sie können alles Mögliche sagen. Also das sind so Ersatzwörter, hinter denen nichts ist. Ja, das heißt, wir wissen nicht wie. Boga Boga. Ich nenne das. Verstehen Sie das? Sofort. Boga Boga ist zum Beispiel, wenn ich sage, die Schwingungen oder die Vibrationen sind in diesem Raum nicht so, wie es nicht positiv genug. Boga Boga, sage ich. Ja, das ist Boga Boga. Fantastisch gut aus. Ich habe immer probiert, in jeder Sprache, ob ich das in Ungarn sage oder in Deutschland oder in Amerika sage, jeder versteht sofort, was Boga Boga ist. Sofort. Ja. Also so Beleuchtungsakupunktur, also dass man die Stelle, wo man sonst sticht, mit farbigem Licht beleuchtet. Und so weiter. Ja.
Ja, also das braucht nicht mal solche schlimmen Pläne sein, sondern dass wir ein. Ich werde morgen habe ich Ihnen darüber erzählen. Wir haben einen sogenannten gesunden Autisten als Mitarbeiter in unserer Schule. Und ich weiß durch Sie, dass auch wenn jemand, auch wenn wir gleichzeitig denken, wie viel Uhr es ist, oder bemerken, wie viel Uhr das ist, gleichzeitig, wie ich sage, guten Tag. Schon das kann bedeuten, dass ein autistischer Mensch sich sofort zurückzieht und merkt, hier kann man nicht leben. Schon, was ich sage, komm, kriegst du was. Und gleichzeitig sehe ich, oh, hier ist es schon viel. Naja, schon das ist genug, um die ganze Sache kaputt zu machen.
Ja.
Und das, darum ist das ja so schwierig, nicht wahr? Weil wir haben diese Disziplin, können wir nur erreichen, wenn ich denke, was du da sagst. Das führt ja dazu, dass man sagen muss, nur wenn innerlich hart gearbeitet wäre, überall unter Erwachsenen, dann würden die Kinder unendlich viel Freude haben können dran. Mehr als wenn wir noch so schöne Pläne haben.
Das ist das allergrößte Problem. Ja, deshalb habe ich Nishi da vorgelesen, der das Fühlen zur Wirklichkeit zählt. Und nicht so, also das ist das Fühlen, das ist so eine Begleiterscheinung irgendwie. Leider haben wir auch das, aber so ungefähr. Da ist ein Philosoph, der sagt, die Wirklichkeit, so denken Sie, wir würden nicht fühlen, ja? Da würden wir nur Begrifflichkeiten haben. Dass wir auch das Empfinden haben, das ist schon das. Also das ist so klar. Aber der hat das im Jahre 1911 publiziert. Haben Sie das seitdem gelesen? So etwas, das Wirklichkeit und Wille gehören, Fühlen und Wille gehören zur Wirklichkeit. Haben Sie das gelesen? ich nicht. Ja, das ist so Begleiterscheinung, nebensächlich. Das ist ungeheuerlich, die ganze Geschichte.
Die Welt strahlt Fühlen und Wollen aus. Die Welt. Und das Kind bringt den reinen Willen entgegen, dem, was von der Welt kommt.
Ja. Ja.
Wenn das Kind laufen lernt, bekommt es etwas von der Erde, dass es laufen, dass es stehen kann und dass es laufen kann. Lernt es so die Welt zu gehen.
Ich glaube, das ist, also wenn das Kind sich aufrichtet, ist eine rein kommunikative Gebärde. Ja, also da, und wenn es laufen lernt, ist es auch. Deshalb weiß man auch nicht, wie man läuft. Wissen Sie, was Sie tun, wenn Sie, was für Bewegungen Sie machen, wenn Sie Treppen herunter oder hinauf laufen? Ist, und das ist nicht gelernt, also nicht geplant. Das gehört zum Kommunikativen. Die ganze sich aufrichten ist total, wie soll ich sagen, ingenieurwidrig ist. Kein Ingenieur würde so ein dumme Maschine planen, das so auf zwei ganz kleinen Oberflächen steht, ja, und dann noch sich so bewegt. Also da würde zumindest drei Beine planen, stabil. Ja. Und auf den vielen sind wir auch noch viel stabiler. Und auf einmal kommt das Kind und richtet sich auf und wird instabil, und bei jedem Schritt durchlaufen wir ein labiles Gleichgewichtproblem. Ja. Das ist total gegen alle Ingenieurmentalität. Ja, das ist sowas. Und dazu noch keine Räder, sondern noch diese auch mit den Sohlen, ja, diese, ja, wir setzen an und dann heben wir hinten. Der liebe Gott war kein Ingenieur. Das ist die Folgerung, dass man daraus mit Sicherheit ziehen kann, weil sowas, also sowas ungeheuerlich. Und ich glaube nicht, dass das von der Erde kommt, das kommt aus den Menschen. Ja? Das sieht man bei den kommunikativen Gebärden, die kann man absolut klar abgrenzen, was die sind. Nämlich, die sind nicht vererbt. Alle diese kommunikativen Gebärden, also angefangen mit Blickkontakt, dann mit Lächeln, dann mit sich aufrichten, dann mit Gehen, dann mit Sprache. Wenn das Kind nicht in einer normalen menschlichen, normal jetzt in irgendeinem Sinn, normalen menschlichen Umgebung aufwächst, bleibt das aus. Wolfkinder. Kein Blickkontakt, kein Lächeln, kein sich aufrichten und keine Sprache. Ist nicht alles nicht vererbt. Das ist, wissen Sie, das müsste man als erstes bei Menschenkunde unterrichten. Was ist nicht vererbt? Sicher, offensichtlich nicht vererbt. Denn dann würde man wissen, eigentlich, dass der Mensch nicht ein Biologikum ist. Nicht nur ein Biologikum ist. Denn wenn es das wäre, dann wäre zum Beispiel die Muttersprache vererbt. Bei den Tieren ist die Muttersprache vererbt, wenn man das Sprache nennen kann. Glauben Sie mir das? Ja? Das kann man, ich habe das selber erlebt. Ich habe nämlich immer einen Hund, einen ungarischen Schäferhund, so klein, schwarz, sehr haarig, sodass man nicht weiß, wo vorne und hinten ist, wenn er nicht wedelt oder wenn sich nichts bewegt. Und einmal haben wir einen bekommen und wir haben nach einigen Wochen bemerkt, dass er taub ist. Ja? War taub. Und wir haben untersuchen lassen, total taub. Und er hat haargenau so gebellt wie seine Arztgenossen. Ja? Das hat er nicht einmal gehört, ja, er selber. Daher weiß ich, dass die Hundesprache vererbt ist. Konnte er nicht lernen vom Hören her. Das ist bei den Menschen, Gott sei Dank, nicht so. Ja,
ist ja sogar interessant, dass Menschenkinder, die nicht nur nicht lernen und nicht ahmen diese Dinge nach, sondern die sterben, weil sie ausbleiben. Ja. Abhängig von welchen Tierarten es sind, sterben sie in verschiedenen Altern. Bei manchen Tierarten leben sie länger und bei anderen kürzer. Sie sterben also an diesem Mangel. Sie können einfach nicht überleben. Sie könnten nicht alt werden. Es ist ausgeschlossen. Sondern sie sterben einfach daran.
Ein Kind kann auch daran sterben.
Die Kinder sterben an diesem Mangel.
Ja.
Sie haben ja sogar doofe Experimente gemacht. Schon lange Zeit mit Couveuse, wo Wissenschaftler ihre eigenen Kinder erziehen ließen als Säuglinge, ohne Kontakt, nur außerhalb von dieser Glocke, nur mit Tentakeln und Nahrungszufuhr, nichts anderes. Und die starben sehr schnell.
Ja, wobei die Anwesenheit schon eines sprechenden Menschen schon Rettung ist.
Kann sein.
Ja, das war der Kaspar Hauser Fall. Ja, da hat man nicht zu ihm gesprochen, ja, ich weiß nicht wie viele Jahre lang, aber es waren menschliche Wesen, die ihn verpflegt haben. Das war schon genug, die Anwesenheit. Ja, das Kind weiß sowieso, was der Erwachsene denkt, fühlt, will. Das braucht man nicht, dazu braucht man nicht sich äußern in Sprache. Das genügt schon. Ja. Das ist übrigens, diese Geschichte ist ungeheuer lehrreich, also was auch später lehrreich, wie zum Beispiel das Sehen. Ja. Also einem Kind, der hat eine lange Zeit flach gesehen, wie wir alle übrigens, wir sehen flach. Wir denken die dritte Dimension dazu. Der Kaspar Hauser, der guckte einmal hinaus, übers Fenster, und schrie auf, weil er dachte, was er dort sieht, das ist auf eine Fläche gemalt, ja, und verschließt ihm die Aussicht. Ständig. Und das, weil er nicht die Begriffe hatte und auch nicht dieses Denken, dass die dritte Dimension denkt. Wenn wir keinen Anlass haben, uns zu orientieren, sehen wir flach. Ja, einfach in der Fläche. Und das, alles dieses Reden, dass die Augenachsen das uns mitteilen, wie weit etwas ist, und das können Sie ruhig vergessen. Das weiß ich auch aus eigener Erfahrung. Nämlich einmal, wenn über 10 Meter hinaus ist der Winkel der Augenachsen, wenn Sie etwas anschauen, so klein, dass die Eigenbewegung der Achsen schon größer ist. Zweitens, das war für mich mehr überzeugend, im Institut, wo ich 30 Jahre lang gearbeitet habe, war ein Mechaniker. Und der sah nur mit einem Auge. Das hat ihn nicht zurückgehalten, mit einem Motorfahrrad herumzusausen. Und ich saß sehr oft hinter ihm. Und ich fühlte mich in totaler Sicherheit, mit Motorfahrrad herumzusausen. Das braucht dreidimensionale Orientierung. Zumindest, ja, wenn nicht mehr. Ja, und kein Problem, kann er mit einem Auge hat er sich ebenso im Raum ausgekannt wie ein jeder andere mit zwei. Das ist ein Märchen, das dazu zum räumlichen Sehen wir zwei Augen brauchen. Wir brauchen nicht zwei Augen. Wir brauchen nur etwas anderes, und das ist, dass wir denken. Die dritte Dimension wird gedacht. Nicht so gedacht, dass ich jetzt sage, ja, Sie sind jetzt so entfernt, sondern wir sehen schon so. Aber ich sehe auch, wie ich ein Auge zumache. Ich sehe Sie auch dann in derselben Weise, dass Sie von mir so ein bisschen schräg entfernt sind. Ich irre mich da nicht. Ich kann auch so zielen. Beim Zielen, das ist. Schließt man das eine Auge noch dazu? Ganz blöd. Ja, also das ist schon was.
Bei Kinderzeichnungen kann man das sehen. Die sind zweidimensional. Oben ist der Himmelbund, nicht die Erde.
Ja.
Und dazwischen laufen die Leute rum. Und das ist ein Entwicklungsschritt.
Ja.
Im jugendlichen Leben, wenn dann die tiefen Dimensionen die Kinder auftauchen, das ist eine seelische Entwicklung.
Natürlich, natürlich. Also, außerdem gibt es noch einen schönen Beweis, dass man auf eine Leinwand so dreidimensional zeichnen oder malen kann, dass man nicht weiß, also wenn man nicht weiß, dass das eine Leinwand ist, dann weiß man nicht, ob da nicht so. Ja, ob das, man sieht das nicht flach. Ja, es ist flach. Sie wollten etwas sagen. Genau. Ja, was machen wir? Wir haben noch. Nein, wir haben nichts. So, also dann, bis morgen. Ja, bringen Sie Fragen mit. Ja, das ist immer gut. Also wer praktisch arbeitet, der hat ungeheuer viele Fragen. Und ich möchte morgen schon ziemlich ins Praktische gehen. Also man muss